Ja, wir haben jetzt Lars vom Kollektiv Chapulchu bei uns im Studio und dem möchten wir jetzt ein paar Fragen stellen. Als erstes würden wir ja gerne wissen, wer seid ihr, das Kollektiv Chapulchu?
Okay, wir haben uns 2013 gegründet. Das war so ein bisschen das Jahr, als die Veröffentlichungen von Edward Snowden so in der Diskussion auftauchten, wo Edward Snowden die Enthüllungen über die NSA rausgehauen hat, selber abtauchen musste und wir den Eindruck hatten, ja, es bräuchte eigentlich ein verbreitertes Wissen über digitale Selbstverteidigungsmethoden. Haben da versucht, eben jenes Betriebssystem, was Edward Snowden auch benutzt hatte, um unentdeckt trotzdem mit Journalistinnen kommunizieren zu können. Das haben wir versucht, so ein bisschen auch Leuten, die nicht computeraffin sind, nahezubringen. Das war unser Einstieg in eine breitere Diskussion, wo wir festgestellt haben, Selbstverteidigung alleine reicht nicht und haben uns deshalb mit mehreren Gruppen zusammengetan, die über die Bundesrepublik verstreut sind und treffen uns regelmäßig zum Diskutieren. Und daraus sind zwei weitere Broschüren entstanden.
Und ihr beschäftigt euch in eurer neuesten Broschüre hauptsächlich mit Technikkritik. Und warum beschäftigt ihr euch mit Technikkritik?
Unser Eindruck war, dass wir die aktuellen technologischen Entwicklungen, die von einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit geprägt sind, und die unserer Meinung nach uns eher in große Abhängigkeit bringen, statt uns mit neuen Instrumenten zu versorgen und sozusagen zu befähigen, unser widerständisches Dasein besser zu organisieren. Diese Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten, vielleicht Widerstand zu organisieren durch Nutzung unterschiedlicher Techniken, aber gleichzeitig auch zu sehen, dass gesamtgesellschaftlich wir eher in die Defensive geraten, über die Abhängigkeit und über ein Steigen von Herrschaftsverhältnissen. Das hat uns dazu bewogen, die Dinge ein bisschen genauer zu analysieren. Und deswegen sprechen wir auch eher kritisch von einem technologischen Angriff und nicht nur von irgendeiner technologischen Entwicklung.
Aber das ist keine Ablehnung von Technik so grundallgemein, oder?
Nee, wir sehen selber, dass auch in unserer widerständischen Kultur nutzen wir viele Techniken und wir sehen darin auch einen Sinn. Wir unterscheiden aber tatsächlich ein bisschen zwischen dem Werkzeugcharakter einer Technik und dem, was sich vielleicht in einem gesellschaftlichen Innovationsschub durch Verwendung verschiedener Techniken eingebettet in eine Ideologie als Technologie uns präsentiert. Und da würden wir sagen, dass es technologische Entwicklungen gibt, die ganz klar zum Ziel haben, die Unterwerfungsstrategien und Mechanismen zu verfeinern. Also wir rekurrieren da in einem Beispiel auf die Fließbandideologie, die so ein bisschen in der Verfeinerung mit modernen Algorithmen einen immer weiteren Zwang der Optimierung sozusagen mit sich bringt. Da sehen wir tatsächlich einen Angriffscharakter und da sehen wir die Verantwortung, dass Gesellschaft dort kritischer mit umgehen muss und auch Opposition beziehen muss.
Also sozusagen auch selbst eine Unterwanderung vielleicht von Technik oder eine Selbstaneignung, aber zu einem Zweck, den man selbst definieren möchte.
Genau, die Selbstbestimmtheit, die Autonomie sehen wir schon als Zentrum unserer Argumentation. Und im Gegenzug sehen wir eher durch starke technologische Innovationsschübe, wie wir, um es jetzt mal deutlich zu machen, wie wir sie auch bei der Kanalisierung von Kommunikation durch Instrumente, die uns von Facebook zur Verfügung gestellt werden. Da sehen wir also eher, dass die Autonomie gefährdet ist und dass die Fremdbestimmung dominiert. Und deswegen würden wir sagen, ja, es gibt Methoden und Techniken, sich dann wieder ein bisschen Spielraum und Autonomie zu verschaffen. Das könnte man als Hacken bezeichnen, eigene Kommunikationskanäle aufmachen, vielleicht auch Techniken umnutzen, sie ihrer eigentlichen Bestimmung zu entreißen. Aber wir sehen das Hacken durchaus auch als eine Disziplin, die weitergehen muss und wo es nicht reicht, nur eine einzelne Technik zu hacken.
Das Hacken, das bezieht sich ja dann wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen mehr auf eure erste Broschüre mit diesen Tails, wo man dann seine Kommunikation gut verschlüsseln kann.
Ja, ist eine Methode des Hackens. Wir sehen aber ganz bewusst, sehen wir das nicht so trennscharf, dass wir Hacken als Fähigkeiten sehen, die eher in den Computerwissenschaften angelegt sind, sondern wir würden auch soziale Hacks, also Social Hacking, würden wir auch, das reicht dann wahrscheinlich eher in unser autonomes Alltagsgeschäft mit rein, wo wir in Form von direkten Aktionen oder aber auch überraschenden Aktivitäten den Charakter der eigentlichen Bestimmung einer sozialen Plattform abändern und sie einer anderen Bestimmung zuführen. Das würden wir auch sehen. Also ein Beispiel, wenn uns ein Fitnessarmband sozusagen nahegelegt wird, um unser Gesundheitsbewusstsein, unser Bewegungspensum zu dokumentieren, dann könnten wir uns auch durchaus Hacks vorstellen, die ganz ohne Programmiertechniken auskommen. Also wer auch immer dieses Fitnessarmband dann trägt und seine Schritte dann absolviert, das müssen nicht unbedingt wir sein. Das können also auch solche Hacks sein, die nichts mit Computerei zu tun haben.
Dann hast du den technologischen Angriff vorhin erwähnt. Kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren, was darunter gemeint ist?
Genau, das ist tatsächlich etwas komplexer, weil wir es nicht mehr nur mit einem klassischen Angreifer zu tun haben, der sich in irgendeiner Form als staatliche Behörde oder so präsentiert, so wie wir es in der klassischen Überwachung haben, wo wir sagen, da gibt es Akteure, die das Durchleuchten unserer Privatsphäre sozusagen zum als Interesse formulieren, sondern mittlerweile gibt es, wo Überwachung, aber aus der Erfassung heraus auch die Bewertung und Lenkung von Individuen, das hat sich mittlerweile als wahres Geschäftsmodell entwickelt. Und deswegen ist der Angreifer nicht mehr so leicht auszumachen, sondern es sind sehr, sehr viele Angreifer. Und um es noch komplizierter zu sagen, wir sind teilweise über unser Partizipieren an diesen Technologien, werden wir sozusagen mit involviert in diese Technologien. Das heißt, wir sind teilweise nicht nur Opfer, sondern auch in der angreifenden Position. Das macht es ein bisschen komplexer. Aber wir verstehen unter dem technologischen Angriff, grob gesprochen, die Tatsache, dass keine dieser Technologien neutral ist. Sie haben ihre Historie und sie wurden entwickelt, um einen bestimmten gesellschaftshistorischen Aspekt sozusagen durchsetzen zu können. Es ist Herrschaftstechnologie. Wir können das beim Fließband durchaus sehen. Das war nicht nur ein Umstand, dass es jetzt die Elektrifizierung möglich gemacht hat, Fließbänder zu nutzen, sondern das Fließband wurde entwickelt, um die Autonomie des Arbeiters einzuschränken und zu bekämpfen. Also Taylor sprach tatsächlich von War, also von Krieg führen. Insofern ist dieser Angriffscharakter nicht irgendwie eine Zuschreibung, die wir jetzt aus einem linksradikalen Milieu tätigen, sondern von den Inventoren selber so gewählt.
Okay, und diesem Angriff versucht ihr dann sozusagen mit euren Broschüren eine Art Gegenangriff entgegenzusetzen.
Genau, wir plädieren eigentlich dringend dafür, erstens für eine kritische Haltung, und Technologiekritik bedeutet nicht unbedingt die Zurückweisung jeder Technik und den Rückfall in vordigitale Zeiten, aber es bedeutet tatsächlich zu analysieren, was ist die Interpretation, was sind die Erwartungshaltungen von Gesellschaft an Technologie und die zu diskutieren. Und der Gegenangriff wäre tatsächlich unserer Meinung nach eine Wiederbelebung einer praktischen Technologiekritik. Und das heißt durchaus in den Diskurs eingreifen. Das kann aber auch heißen, einzelne Techniken gebündelt zu Technologien auch wirklich physisch anzugreifen.
Okay, da hast du jetzt eigentlich schon eine ganz gute Hinleitung gebracht auf eure dritte Broschüre, die Disrupt-Broschüre. Und kannst du kurz zusammenfassen, welche Themenschwerpunkte in dieser Broschüre angeschnitten werden?
Wir haben versucht, uns in dieser dritten Broschüre ein bisschen mehr dieser komplexen Verhaltensökonomie, also diesen, wie wird eigentlich die Erfassung auch zum über Rating und Scoring, das sind so ein bisschen die Modebegriffe, also über eine Auswertung dessen, was alles digital erfasst werden kann, auch benutzt, um unser Verhalten zu steuern. Also Lenkungen, da gibt es interessante Neuerungen, die nennen sich Nudging-Technologien. Also Nudging ist eine Umschreibung, wo ich jemanden dazu bringe, etwas zu tun, ohne ihm Vorschriften zu machen. Ich stupse ihn, das ist die englische Übersetzung, ich stupse ihn eher an, etwas zu tun. Und das mache ich relativ geschickt, indem ich zum Beispiel in seiner Facebook-Gruppe ein Thema setze und über mein Befreundetsein in dieser Facebook-Gruppe wirkt diese Themensetzung auf mich zurück. Das sind also Strategien, die sind gang und gäbe. Mittlerweile hat jede Regierung ihre eigene Nudging-Unit eingeführt, hat es damals Barack Obama in seiner ersten Amtszeit. Der hatte für den Wahlkampf eine große Nudging-Abteilung, sozusagen zur Effizienzsteigerung von Wahlkampfwerbung. Aber wir gucken uns also diese Lenkungsmechanismen etwas genauer an und unser Hauptaugenmerk liegt aber eher darin auch, welche Chancen und Möglichkeiten sehen wir in widerständischem Verhalten. Den Widerstand sehen wir übrigens ein bisschen breiter gefasst als vielleicht den klassischen linksradikalen Widerstand. Wir sehen auch Formen von nicht konformem Verhalten, von Sperrigkeit, soziale verkrustete Strukturen, wie wir sie vorfinden, wenn in Indien Leute sich nicht dazu erziehen lassen, das Bargeld abzuschaffen und smarte Bezahlsysteme einzuführen. Wenn sie sagen, sie möchten ein zensiertes Internet von Facebook als umsonst Internetalternative, aber halt mit starker Beschränkung. Wenn sie das ablehnen, all diese Formen von Widerständigkeit sehen wir auch. Und die haben wir versucht, in diesem Buch ein bisschen genauer zu beschreiben und hoffen, dass das inspirierend wirkt.
Mhm. Aber so wie das jetzt rüberkam, dann ist es ja eher ein ziemlich subliminaler Angriff. Also nicht so, also schon direkt, aber nicht, dass er sehr konfrontativ auftritt, sondern dass er eher sehr unterschwellig daherkommt.
Gut, aber er kann auch konfrontativ sein. Also wir haben zum Beispiel eine Initiative in den USA beschrieben, wo die Firma Google eine Brille auf den Markt gebracht hatte, das ist jetzt schon 2 Jahre her, die nannte sich Google Glasses. Und Google Glasses ist sowas wie eine Brille, die ständig mit videografiert, also es läuft ein Video. Aber sie ist mit so viel Intelligenz ausgestattet, dass man das, was man durch die Brille erblickt, auch gleichzeitig im Netz googeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt dich angucke, dann kann ich direkt herausfinden, was ich im Netz über dich finde. Diese Art fanden ganz, ganz viele Leute so übergriffig, dass es eine Kampagne gab, die nannte sich Google Glassholes und hat sich sozusagen als kulturelle Kampagne gegen Google gestellt. Und die waren durchaus handgreiflich, die Auseinandersetzung. Also da wurden Leute, die nicht bereit waren, die Brille abzusetzen und in einem Club oder in den typischen Kneipen auftauchten, da gab es dann durchaus schon mal eins auf die Nase. Also das kann auch konfrontativ sein.
Und das Diese Brille angesprochen, das trifft sich jetzt auch nochmal ganz gut mit dem Thema unserer Sendung, und zwar Überwachung. Und wir haben uns gefragt, warum ist das Panoptikum auf dem Cover eurer Zeitschrift?
Genau. Wir haben das Panoptikum, also vielleicht für die Leute, die es ja jetzt nicht sehen können. Es ist ein altes, abgewracktes Panoptikum aus Kuba, nämlich ein Gefängnis. Und die Idee des Panoptikums ist, dass sozusagen der Wärter im Turm selbst nicht gesehen werden kann, aber in alle Zellen reingucken kann, weil er sozusagen im Zentrum eines zylindrischen Turmes steht. Und dieses nicht gesehen werden können, bewirkt also eigentlich permanent damit rechnen zu müssen, dass man gerade überwacht wird. Wir fanden aber insbesondere dieses mittlerweile betagte und nicht mehr in Funktion befindliche Gefängnis eigentlich ein ganz gutes Sinnbild. Denn dieses Panoptikum beschreibt nur ansatzweise das, um was es eigentlich geht. Nämlich es hat diesen reinen klassischen Überwachungscharakter. Und wir haben extra ein etwas älteres Panoptikum sozusagen gewählt, um zu sagen, okay, das ist eine vielleicht auch eher in Richtung Orwellscher Interpretation gehende Auslegung dieses Geschäfts. Und wir würden viel zentraler noch sehen, das, was aus der Überwachung sozusagen ableitbar ist, was dann für Bewertungen, für Mechanismen in Gang treten, die uns davon abhalten, vielleicht widerständig zu sein, andere Formen des Denkens sozusagen überhaupt zu wagen. Diese Dinge, die in diese Lenkungsökonomie eher reingehen, die finden wir noch viel zentraler.
Okay, in dem Sinne, wenn wir vielleicht in 50 Jahren zurückschauen und dann bringen wir eine neue Zeitschrift raus, auf der vielleicht eine alte Kamera ist und denken uns so, das war vielleicht damals Überwachung und schön, dass das jetzt vielleicht auch nicht mehr dem momentanen Standard entspricht. Das wäre vielleicht ein utopischer Gedanke, dem man vielleicht mehr wohlwollend entgegenblickt, als die momentane Entwicklung ist.
Okay, das kann durchaus sein. Aber wir müssen natürlich auch sehen, auch die klassische Überwachungskamera im öffentlichen Raum hat natürlich nicht ausgedient. Sie ist sozusagen das Auge. Und viel interessanter ist, wenn wir jetzt gerade in Richtung Berlin-Südkreuz blicken oder auch in andere Städte, ist eher, was für eine Technologie wird dahinter gehängt. Also die Gesichtserkennung als Automatisierung, die dann den Überwachenden gar nicht mehr dazu nötigt, ständig darauf zu schauen, sondern eine automatisierte Gesichtserkennung, die dann gekoppelt mit einer Datenbank durchaus gucken kann, wo findet auffälliges Verhalten statt, mit welchen Personen ist das eventuell in Verbindung gebracht. Erst dann gibt es vielleicht die Eingriffsschwelle für irgendwelche Ordnungsbehörden. All das ist natürlich insofern das Aufrüsten der alten Technologie findet statt. Und wir müssen eher den Charakter der dahinter geschalteten Erkennungs- und Lenkungstheorie, dem müssen wir wahrscheinlich eher mehr Beachtung schenken.
Was ja aber auch momentan erst möglich ist durch Big Data, wie man das immer nennt. Dazu vielleicht noch eine Prognose für die Zukunft.
Genau, Big Data ist, glaube ich, neben der steigenden Rechenkraft eine der Grundvoraussetzungen für das, was wir als Schlüsseltechnologie bezeichnen, nämlich die künstliche Intelligenz. Das heißt, die Verwendung von selbstlernenden Algorithmen, die mit dem Rückgriff auf eine immer größer werdende Datenbank überhaupt die Chancen haben, Bilder, Sprache und andere Sachen zu erkennen, zu filtern und auf bestimmte Merkmale hin zu untersuchen. Da ist das Big Data-Geschäft sozusagen die absolute Grundvoraussetzung. Unsere Prognose für die nahe Zukunft, also für die leider schon sehr nahe Zukunft, wir glauben, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre es, wenn wir nicht in der Lage sind, ein grundsätzliches anderes Verhältnis zu dieser lenkenden Technologie zu finden, dann glauben wir, dass es in unserer Umgebung so wimmelt von digitalen Assistenten. Und die digitale Assistenz der Zukunft wird stark zuhören. Wir werden gar nicht mehr genötigt sein, auf irgendwelchen Smartphones rumzuwischen, sondern digitale Assistenten reagieren auf Sprache, so wie es jetzt schon die ersten Modelle gibt. Das wird viel, viel ausgeprägter sein und das wird den gesamten öffentlichen und privaten Raum erfassen. Und für uns ist das eher eine Dystopie, also eine Utopie, die wir als negativ bewertet belegen. Und da halten wir es für dringend notwendig, uns gegenüber dieser Dominanz und der Bevormundung durch digitale Assistenz zur Wehr zu setzen.
Ja, und deswegen möchten wir nochmal auf die Broschüre hinweisen, die dritte, Disrupt. Da wird das Ganze nochmal genauer besprochen. Die gibt es im Internet herunterzuladen. Und das war Lars vom Technik-Kollektiv Chapulchu. Vielen Dank für das Interview.
Ja, besten Dank.